Sowas kommt raus, wenn man gute Jugendarbeit leistet. Jugendlichen halten sich nicht an Regeln. Die Jugendlichen halten sich nicht an Regeln und ironischerweise ist genau das heute das Thema, Jason, ne? Regeln und Vorschriften. Ne? Regeln und Vorschriften kennen wir alle. Regeln gibt es, weil Menschen nicht alleine leben, sondern ständig miteinander zu tun haben. Und das führt zwangsläufig zu Fragen wie, wer darf was, was ist fair und wie verhindern wir, dass sich alle gegenseitig auf die Füße treten. Und manche Regeln machen Sinn und manche Regeln machen keinen Sinn. In der Schule habe ich oft Diskussionen mit Schülern, die diskutieren dann viel über die Hausordnung. Ne? Warum darf ich in der Schule keine Mütze tragen? Warum darf ich kein Kaugummi kauen? Eltern haben Regeln für ihre Kinder. Ist Teil der Erziehung. Kinder finden das immer unfair. Für die Wohnwoche überlegen wir auch jedes Jahr neu, welche Regeln machen noch Sinn und welche nicht. Und manchmal muss man einfach Regeln formulieren, wo man denkt, das ist doch eigentlich logisch. Es gibt zum Beispiel eine Regel, wie räumt man eine Spielmaschine ein? Dass man das Geschirr nicht oben drauf stellt, sondern in die Spielmaschine. Wir haben auch das berühmte Video, wie man Geschirr in eine Spielmaschine räumt. Vor ein paar Jahren gab es ein Gottesdienstleitertreffen. Da wurde dann diskutiert, welche Kleidung trägt man auf der Bühne. Und es gab so die Idee, man sollte keine Schriftzüge oder Bilder auf dem T-Shirt haben, weil es könnte ja vom Input ablenken. Ich war damals schon das schlechte Beispiel. Und es sind aber auch damals gleich schon Leute eingesprungen, die gesagt haben, es ist wichtiger, dass man authentisch auf der Bühne ist. Und das habe ich mir beibehalten. Und ich habe auch oft Gespräche mit Nichtchristen, die keinen Bock aufs Christsein haben, weil so viele Regeln und Vorschriften sind, du sollst, du darfst, du musst, du sollst nicht. Und das ist für die einengend und sie erleben keine Freiheit dabei. So ein bisschen wie das der Jens Bartilla vor ein paar Wochen mit dem Hula-Hoop-Reifen dargestellt hat. Genau, und wie bin ich auf dieses Thema gekommen, warum Pizza Hawaii Sünde ist? Ich habe vor ein paar Monaten, donnerstags morgens, während der Arbeit einen Podcast gehört von zwei Nichtchristen. Und da hat einer erzählt, er war im Urlaub in Israel und hat da Freunde besucht und die wollten Pizza bestellen. Und er wollte halt Pizza Hawaii bestellen. Und er wurde ausgelacht. Dann hat er schon angefangen, aber er mag warmes Obst auf Pizza. Und dann haben sie ihm erklärt, es liegt nicht daran, es gibt einfach generell in Israel keine Pizza mit Fleisch. Und es beruht eben auf Gesetzen und Geboten aus der Tora und die gelten halt bis heute. Und da dann damals der Referent in der Jugend ausgefallen ist, habe ich dann spontan von Donnerstag auf Freitagnacht ein Thema vorbereitet. Und darauf bin ich auf diesen Titel gekommen, warum ist Pizza Hawaii Sünde? Und ich bin in ein kleines Rabbit Hole gefallen und ich möchte euch bis heute ein bisschen mitnehmen, was es mit dem Thema auf sich hat. Und damit es nicht zu rebellisch heute wird, habe ich eine klassische 3-Punkte-Predigt vorbereitet. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ansonsten hier vorne ist noch ein bisschen Platz. Gott hat dem Volk die Gebote gegeben. Also wir sind jetzt zur Zeit Mose erstmal. So der Kern bildete die 10 Gebote und insgesamt sind es dann so 613 Gebote. Für die denken, das ist viel. Gleich mal einfach mal mit der deutschen Bundesgesetz. Das deutsche Bundesgesetz hat über 1800 Gesetze mit über 50.000 Paragraphen. Genau, und diese Gebote waren dafür da, dass das Volk mit Gott Beziehungen führen kann. Es war also Teil von Gottes Erziehung am Volk. Und eins dieser Gebote war eben, bringt das Beste vom ersten Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum, kocht ein Ziegenböckchen nicht in der Milch seiner Mutter. Also der erste Teil ist, wie können wir Gott anbeten? Und der zweite Teil ist, wie sollten wir Gott nicht anbeten? Und warum dieses Gesetz? Es war einfach in dem Gebiet damals, wo das Volk unterwegs war, es war umgeben von anderen Völkern und die hatten komische Rituale, um ihre Götter anzubeten. Und die Kanaaniter hatten zum Beispiel lebendige Ziegenbabys in der Milch des Muttertieres gekocht, als Opfergabe für ihre Kinder. Also, worum ging es Gott bei dem Gebot? Also, es ging darum, wenn ihr mich anbeten wollt, dann braucht ihr diesen Mist mit diesem Tieropfern nichts machen. In Psalm 40 heißt es, als Schlachtopfern und Speiseopfern hast du keinen Gefallen, aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Ja, also Gott war wichtig, dass sie Beziehungen mit ihm haben. Und er merkt, dass sie, logischerweise ist da ein Verlangen, Gott anzubeten. Und er erklärt dem Volk, wie könnt ihr mich anbeten und wie sollt ihr mich nicht angeben. So, wie ging es weiter? So, einmal Butt, erstes Jahr im Schnelldurchlauf, stark vereinfacht und runtergebrochen. Über die nächsten 700 Jahre bricht das Volk alle Gebote. Und sie werden aus dem Land vertrieben. Nun, sie sind im syrisch-babylonischen Großreich in Exil. Das sind dann 70 Jahre ungefähr. Kommen ins Land zurück und sie haben eine neue Erkenntnis. Wir müssen alle Gebote halten, sonst fliegen wir wieder raus. Das darf nie wieder passieren. Und sie gründen Schulen mit Schriftgelehrten, die die Gebote dem Volk beibringen sollen. Die nächste Generation von Schriftgelehrten, die hat gemerkt, es bringt nichts, wenn wir dem Volk die Gebote nur beibringen, weil die Leute kapieren es nicht, die brauchen es einfacher. Was haben sie gemacht? Sie haben angefangen, Schutzmauern um die Gebote zu bauen, um jedes dieser 613 Gebote. Ne, damit, wenn das Gebot gebrochen wird, nicht das eigentliche Gebot gebrochen wird, sondern erstmal die Schutzmauer. An einem Beispiel mit den Ziegenböckchen in der Milch kochen war dann folgende Denkweise. Okay, wenn wir jetzt einfach niemals zusammen Milch und Fleisch zusammen kochen, dann kann es ja nicht passieren, dass wir aus Versehen mal lebendiges Ziegenjunges in der Milch seiner Mutter kochen. Und man hat gesagt, wir kochen jetzt nie wieder Milch und Fleisch zusammen. Das ist erstmal der Grund, warum es bis heute immer noch keine Pizza mit Fleisch in Israel gibt. So, über die Jahrhunderte hinweg, die Leute haben angefangen, diese Schutzmauern genauso heilig zu betrachten wie das eigentliche Gebot. Was ist die logische Konsequenz? Sie bauen Schutzmauern um die Schutzmauern. Ja, aus ursprünglich 613 Geboten wurden mehrere Bücher und Gesetze. An unserem Beispiel war folgende Denkweise: Ey, wir müssen noch sicherer sein. Also, das reicht nicht, wenn wir Milch und Fleisch trennen, sondern es könnte ja sein, wenn in einem Topf vorher Milch gekocht wurde und der nicht so richtig abgespült wurde. Und danach wird darin Fleisch gekocht. Und dann ist noch ein kleiner Rest Milch drin. Das ist ja dann problematisch. Wir müssen noch sicherer gehen. Und das zieht sich dann eben auch bis heute durch, dass in jüdisch-orthodoxen Familien und Restaurants es Küchen mit zwei Sets gibt, beziehungsweise in Restaurants zum Beispiel auch zwei Küchen. Nein, jeweils ein Herd, ein Kühlschrank, Töpfe, Besteck, Teller, Schüsseln, einmal ein Set nur für Fleisch und einmal nur für Milch. Also, worum ging es Gott mit den Geboten? Er wollte Beziehungen führen. Ne, und er wollte, dass das Volk sein Wesen kennenlernt und seinen Willen kennenlernt. Und diese Schutzmauern, die verhindern so ein bisschen den Blick auf Gott. Sie lenken den Fokus weg von Gott hin auf das Einhalten von Regeln. Weil wenn die Regeln gebrochen sind, dann passiert wieder das Schlimme, dass das Volk aus dem Land fliegt. So, und das trennt jetzt erstmal so uns von Gott. Ne? Merkt ihr vielleicht? Kein Durchblick hin zu Gott. So, Punkt 2. Wie ging Jesus mit diesen Gesetzen und Geboten um? Also Gott ist als Mensch auf die Erde gekommen, damit er schon mal ein bisschen mehr Augenhöhe mit den Menschen haben kann. Und er hat viel gepredigt und er hat auch viel über die Gebote gesprochen. Einige Gebote hat er verschärft, zum Beispiel aus der Bergpredigt. Ne? Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf den Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, oder der gehört vor den Hohen Rat, und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du ihm deine Gabel darbringst, zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. So lass deine Gaben vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komme und bring deine Gabe dar. Also prinzipiell genau dasselbe. Er möchte, dass wir Beziehungen mit ihm haben. Er möchte, dass wir ihn anbeten. Und er sagt, es ist wichtig, mit welcher Herzenshaltung ihr es macht. Wenn ihr schon mit eurem Bruder Streit habt, versöhnt euch erst mit meinem Bruder, weil ich mache dasselbe mit euch. Andere Gesetze hat er auch entkräftigt. Ein paar Verse weiter, kennt ihr alle. Ihr wisst, dass es heißt, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand etwas Böses antut. Mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm die linke hin. Also genau dasselbe, ne? Also ihr habt ein Gesetz und das verhindert so ein bisschen, dass ihr die Beziehung untereinander haben könnt. Und ich sage euch, wie ihr die Beziehung untereinander führen könnt, weil genau so möchte ich auch die Beziehung zu euch führen. Wenn ich dasselbe mit euch machen würde, wenn ihr gegen ein Gebot von mir verstößt und dann sagt Auge für Auge, Zahn für Zahn, dann werden wir nie miteinander Beziehung haben. Und Jesus reduziert dieses ganze Konstrukt an Gesetzen und Geboten aufs Wesentliche, nämlich mit dem Doppelgebot der Liebe. Und dieses Doppelgebot der Liebe, das ist für mich immer so ein cooler Aufhänger, weil vor ein paar Jahren auf der Wohnwoche gab es mal ein Gespräch mit Andi Werner und Lina Gerber. Und Lina hat natürlich auf ihre Art Andi gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Und Andi sagt, das ist der Sinn des Lebens. Ja, also Jesus wird von einem Gesetzeslehrer gefragt, was ist das wichtigste Gebot von allen? Und Jesus antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollten. Liebe deinen Gott und liebe deinen Nächsten. Erstmal nichts Aktives, man muss sich an keine Regeln halten. Und theoretisch könnte ich hier schon aufhören, aber ich dachte, ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit. Aber theoretisch wäre jetzt damit ja schon alles gesagt. Aber ich möchte euch noch ein Beispiel geben, dass Jesus nicht nur gepredigt hat, sondern dass er auch aktiv was dagegen getan hat, gegen diese ganzen Gesetze außenrum. Und ich möchte euch ein Beispiel geben aus Johannes 9, ganz kurz zusammengefasst. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Und das hat den Pharisäern gar nicht gefallen. So, weil die Denkweise der Pharisäer war, wenn eine Person blind geboren wird, dann hat die Person schon im Mutterleib gesündigt oder seine Eltern haben gesündigt. Die haben es also richtig verkackt, dass das Kind schon blind geboren wird. Und deswegen kann man Blindgeborenen nicht geheilt werden, außer vom Messias, weil seine Blindheit keine Krankheit ist, sondern was mit Sünde zu tun hat und Sünden vergeben kann nur der Messias. So. Und in Johannes 9 heilt Jesus diesen Blindgeborenen am Sabbat. Auf eine komische Art und Weise. Da heißt es dann ab Vers 6, dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Siloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. So, warum das mit dem Brei auf die Augen schmieren? Warum hat das Jesus so gemacht und nicht anders? Er hat ja auch Menschen auf andere Art und Weise gehalten. Zum einen hat er gesagt, steh auf und geh. An einer anderen Stelle wurde einfach nur sein Mantel berührt und sie wurde geheilt. So, er wollte den Pharisäern zeigen, dass er der Messias ist, indem er sagt, die Gesetze sind nicht wichtig, es geht um die Gebote und die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und in diesen ganzen Gesetzen, da gibt es tausende, die mit dem Sabbat zu tun haben, und eins davon ist, am Sabbat ist es verboten, einen Blinden zu heilen. Weder dadurch, dass man Wein in seine Augen schüttet, noch dadurch, dass man einen Teig aus Spucke bereitet und auf seine Augen schmiert. Also, Jesus sagt, die Gesetze, die ihr Menschen gemacht habt, sind schön und gut, aber ich bin Gott und ich sage euch, worum es wirklich geht. Und diese Schutzmauern sind nicht wichtig, es geht darum, dass wir Beziehungen zueinander haben. Und das ist ganz interessant, wenn man weiterliest, die Pharisäer verleugnen trotzdem noch Jesus wirken. Punkt 3, was bedeutet das für uns heute? Oft erlebe ich, dass wir irgendwie selber zum Pharisäer werden, dass wir anfangen zu diskutieren. Dann gibt es so das eine Extrem, das sagt, das Gesetz gilt heute noch, steht ja schließlich noch in der Bibel. Und die anderen, die sagen, na, das Gesetz gilt ja nicht mehr, weil Jesus ist für uns gestorben. Und beides führt irgendwie so zum selektiven Bibellesen. Ja, dass man sich eine Meinung bildet und dann die Bibelstellen sich raussucht, die dafür passen. Ja, und dann führt man so Diskussionen. Ich hatte schon Diskussionen mit, welche Kleidung trägt man im Gottesdienst? Ich hatte mal einen Mann getroffen, der sagt, man geht nur im Anzug in den Gottesdienst. Der fand es problematisch, dass ich hier in kurzer Hose und T-Shirt zum Gottesdienst gehe. Ich hatte schon Diskussionen mit, welche Musik darf man als Christ hören? Und. Ja, und das war ja auch zur Zeit der Apostel nicht anders. Auch die haben viel diskutiert über diese ganzen Gesetze und Regeln. Der Matthias hat letzte Woche über Apostelgeschichte 10 geredet, wo es auch genau darum ging, das Essen von unreinen Tieren. Und es wurde diskutiert über Beschneidung, ja oder nein, und noch vieles mehr. Und genau diese Diskussionen führen meines Erachtens nach dazu, dass der Fokus wieder auf die Gesetze gelegt werden und nicht auf Gott und Jesus. Und was mir eben dabei hilft, beim Bibellesen und gerade bei diesen ganzen alten Geboten in Mosebüchern, ne, was wollte Gott damit erreichen? Was sagt das über Gott aus? Und was will damit Gott heute für mich? Ne, dass es ihm nicht darum geht, dass ich jetzt mein Schnitzel mit Rahmsoße esse und das eigentlich Sünde ist, sondern dass es darum geht, dass wir Beziehungen miteinander führen können. Und da hilft es, Bibellesen, um ihn besser kennenzulernen. Jetzt gibt es einen kleinen Exkurs. Die begabten Jugendmitarbeiter über die letzten 10, 15 Jahre, die ich jetzt Jugendarbeit mache, werden immer wieder gefragt, ob sie nicht Theologie studieren wollen. Ich wurde das auch schon gefragt. Und ich bin so im Nachhinein froh, dass ich nicht Theologie studiert habe, sondern eben Sozialpädagogik. Eine Sozialpädagogik als Teil der Sozialwissenschaften, also die Wissenschaft über Beziehungen unter Menschen. Ne? Unter zwei Menschen bis hin zu unter verschiedenen Völkern. Und mit dieser Perspektive, ne, wie führt man Beziehungen, was fördert Beziehungen, die Bibel zu lesen, ist für mich viel greifbarer und förderlicher, als jetzt irgendwie Griechisch und Hebräisch zu studieren. Und ich merke dadurch aber auch, dass es nicht ausreicht, nur in der Bibel zu lesen und Predigten zu hören und Diskussionen zu führen. Eine Beziehung ist mehr als das, was ich über Gott glaube zu wissen, mit dem, was ich erlebe, abzugleichen. Und zwar ist für mich da so ein bisschen das Problem, wie nennen Christen oft ihre Beziehungszeit mit Gott. Sie nennen es stille Zeit. Und wie stille Zeit bei mir dann oft abläuft, ist, ich klappe die Bibel auf, dann lese ich, manchmal schweige ich und dann fängt man an, irgendwie Gott zu erzählen, was wir gerade noch brauchen. Wenn man das mal auf eine Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau überträgt, ich nehme mal jetzt Sven und Dina als Beispiel, würden die so ihre Beziehung führen. Das würde dann bedeuten, sie kennen sich, sie haben ein gewisses Bild voneinander, dann haben sie eine Beziehungszeit und Sven würde schweigend neben Dina sitzen und in ihrem Tagebuch lesen. Würden die beiden so ihre Beziehung führen, hätten sie nicht so drei fantastische Söhne. Und ich möchte euch ein bisschen ermutigen, zu überdenken, wie ihr eure Beziehung mit Gott führt. Wie ihr die Bibel als das annimmt, was sie ist, als Gottes Wort, und wie ihr die Texte dafür nutzen könnt, Gott besser kennenzulernen. Und wie ihr darauf aufbauend im Gebet nach seinem Willen für euch fragen könnt. Wir haben einen Gott, der trotz dem ganzen Mist, den wir bauen, Beziehungen mit uns haben will. Der will, dass wir in Freiheit leben und der keine Schutzmauern und Gebote braucht. Weil ihm bewusst ist, an diesem Doppelgebot der Liebe scheitern wir trotzdem jeden Tag. Und er hat einen Weg gefunden, indem er seinen Sohn Jesus geopfert hat. Nun, wir können jetzt darüber streiten, ob Pizza Hawaii Sünde ist oder nicht. Manche Themen sind größer, manche sind kleiner. Oder wir können in der Bibel lesen und Gott besser kennenzulernen und unsere Beziehung mit ihm zu vertiefen. Und ich finde, Paulus hat es ganz gut in Philipper 3 beschrieben. Und damit werde ich dann auch enden. Davor ging es eben auch um die Diskussion von den Christen mit jüdischen Wurzeln und den Christen mit heidnischen Wurzeln, ob die heidnischen Christen sich noch beschneiden lassen wollen. Und Paulus beschreibt es dann folgendermaßen. Ich selbst könnte mit größtem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am 8. Tag meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, was Gottes Gesetz einhalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, so dass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Also, Paulus hat all das eingehalten und hat den Blick auf die Regeln gehabt. Und dann hat er Jesus kennengelernt und ist eine Beziehung mit ihm eingegangen. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinen Willen habe ich mir das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und das Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Wir haben einen Gott, der Beziehungen mit uns haben möchte und dem es nicht wichtig ist, dass wir Regeln einhalten, sondern eine tiefgehende Beziehung mit ihm führen. Amen.